Architekten und Ingenieure haben in Deutschland in jedem Zeitalter ganz unterschiedliche Bauwerke erschaffen. Viele sind, unabhängig von ihrem eigentlichen Zweck, inzwischen selbst Attraktionen und Anziehungspunkte für Touristen. Doch es gibt auch eher unentdeckte, aber sehr interessante Bauten. Wir nehmen Sie jetzt mit auf eine Reise zu einigen dieser weniger bekannten und doch eindrucksvollen technischen Wunderwerken im Norden Deutschlands. Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs. Ich bin Tina Witte. Unser Reporter Michel Nowak war auf einer alten Schwebefähre, hat sich Deutschlands größtes Schiffshebewerk und die höchsten Gütersilos Europas angesehen. Er beginnt seinen Ausflug auf der Elbe, ganz in der Nähe der niedersächsischen Stadt Lüneburg.
Sanft fließt die Elbe an Adlenburg vorbei. Noch 20 Kilometer sind es, dann wird der große Fluss Hamburg erreichen. Hier bei Adlenburg bildet die Elbe aber noch die Grenze zwischen den Bundesländern Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Am Anleger von Adlenburg legt gerade die Lüneburger Heide ein großes Ausflugsschiff ab. Die Mitreisenden auf den ungefähr zur Hälfte gefüllten Decks sind vor allem gekommen, um sich von einem riesigen Fahrstuhl befördern zu lassen. Deutschlands größtes Schiffshebewerk in Scharnebeck ist nämlich das Ziel. Kurz nach der Abfahrt meldet sich über den Bordlautsprecher aber erstmal der Schiffsführer, um auf eine von der Elbe wegführende Wasserstraße hinzuweisen.
Direkt vor uns ist auch schon auf der Steuerbordseite die Einfahrt zum Elbe-Seitenkanal. Über den Kanal werde ich nachher berichten, auf den Rückweg, wenn wir von Lauenburg kommen. Und wir wünschen Ihnen damit erstmal eine angenehme Fahrt.
Jürgen Wilke, 63 Jahre alt, sitzt da am Steuer der Lüneburger Heide. Es ist sein eigenes Schiff, gebaut nach seinen Wünschen. Fast 50 Meter lang und mit einem für die Elbe passenden geringen Tiefgang von nur einem Meter. Immer wieder wird Jürgen Wilke auf der Fahrt zum Zwischenstopp am Anleger im schleswig-holsteinischen Lauenburg und dann weiter im besagten Elbe-Seitenkanal die Fahrgäste über die Lautsprecher direkt ansprechen. Für den Schiffsführer Chefsache.
Ja, eine Live-Stimme hört sich immer schöner an und man kann für die vor Ort gegebenen Sachen besser erklären, als wenn Band ist und man das immer unterbrechen muss, weil sich doch was verändert hat.
Er habe schon gehört, dass mancher Fahrgast extra wegen seiner angenehmen Stimme an Bord komme, sagt Jürgen Wilke. Routiniert manövriert er jetzt das Schiff von der Elbe in den schnurgeraden Elbe-Seitenkanal. Diese Wasserstraße verbindet seit genau 50 Jahren die Elbe mit dem Mittellandkanal. Der Elbe-Seitenkanal bietet so eine Alternative zur Fahrt auf der Elbe, wenn die gerade mal wieder Niedrigwasser führt. Eine Etage unter Jürgen Wilkes Steuerhaus ist seine Frau Birgit am Rotieren. Die Bordgastronomie ist genauso wichtig wie der Erlös aus den Tickets. Für die Gäste selbst, da sei so eine Fahrt zum Schiffshebewerk hingegen Entschleunigung pur.
Das ist so ein Tag, um die Seele baumeln zu lassen. Und man merkt immer, die Gäste sind am Anfang etwas so hibbelig, ganz einfach, weil sie diese Ruhe nicht gewöhnt sind. Und nach einer Stunde, eineinhalb, setzt dann der Erholeffekt ein. Und man merkt so richtig, dass die anfangen zu sagen, ach, das ist so ein richtiger Urlaubstag heute. Und das ist ein schönes Gefühl. Ne? Und man sieht die Welt dann anders als in unserer schnelllebigen Zeit, wo alles ratzfatz immer schneller gehen muss.
Gut 10 Kilometer legt die Lüneburger Heide auf dem landschaftlich recht eintönig wirkenden Elbe-Seitenkanal zurück. Dann taucht ein klotziges Bauwerk auf, das Schiffshebewerk Scharnebeck, der größte Bootsfahrstuhl Deutschlands. Unterhalb des Baus steht Gästeführer Jörg Ahlfeld mit einer kleinen Gruppe Interessierter. Er kennt alle Fakten zu diesem technischen Wunderwerk.
Als unser Schiffshebewerk 1975 fertig war, waren wir mit maximal 38 Metern Hubhöhe das größte der Welt. Wir haben ein anderes größtes der Welt abgelöst. Das steht in Niederfino, so 300 Kilometer diese Richtung Bundeshauptstadt. Das 1934 eröffnet wurde, allerdings nur mit 36 Metern Hubhöhe, also hatten wir 2 Meter mehr und waren das größte der Welt.
Diese Zeit ist, das gehört auch zur Wahrheit, aber schon wieder einige Jahre vorbei, führt Jörg Ahlfeld weiter aus.
Bis 2002 hatten wir den Titel inne größtes der Welt und dann kam so ein Land wie Belgien auf die Idee, in Strippetjeu am Kanal Zentral ein Schiffshebewerk zu bauen. 73,15 Meter Hubhöhe. Strippetjeu hatte den Titel nicht sehr lange inne. Weil im Jahr 2016 wurde am Yangtze, am Drei-Schluchten-Fluss in China, mit Hilfe von deutschen Ingenieuren das größte Senkrecht-Schiffshebewerk der Welt eröffnet mit 113 Metern Hubhöhe.
Mit einer Hubhöhe von 113 Metern kann das Schiffshebewerk Scharnebeck längst nicht mithalten. Aber auch 38 Meter sind eine ordentliche Hausnummer, wie die Fahrgäste auf der Lüneburger Heide jetzt erfahren dürfen. Schiffsführer Jürgen Wilke meldet sich über den Bordlautsprecher.
Wir werden jetzt im Westkrug einfahren und dann werden wir angehoben. Der Antrieb erfolgt über 4 Elektromotoren mit je 165 kW. Über eine Zahnradschiene, die wir gleich rechts und links sehen. Es sind noch 240 Drahtseile zu sehen. An diesen Drahtseilen hängen Gegengewichte. Deswegen braucht man nur so wenig Energie und Kraft, um das Hebewerk zu bewegen. Es werden 11.800 Tonnen nämlich bewegt.
Gemächlich gleitet das Fahrgastschiff in den Trog und wird in der Riesenbadewanne festgemacht. Neben der 8 Meter breiten Lüneburger Heide bleibt sogar noch Platz für weitere Boote. Die Tore schließen sich. Zeit für eine weitere Erklärung.
Die Fahrzeit selber beträgt ja 3 Minuten und dann sind wir oben angelangt und dann fahren wir aus und dann drehen wir und dann geht es wieder abwärts mit uns, nachdem wir eingefahren sind.
Fotokameras klicken. Für viele Passagiere, wie die aus Cuxhaven stammende Britt Hörmann, ist diese Fahrt das erwartet spannende Erlebnis.
Ich bin an der Elbmündung geboren, aber ich bin noch nie auf der Elbe und Ähnlichem unterwegs gewesen. Und das ist mal was ganz Besonderes, was nicht jeder sieht. Und das hat was. Man sieht es sonst nur von außen. Wenn man jetzt sich vorstellt, diesen Höhenunterschied nur in 3 Minuten, ist der Fahrstuhl einmal anders. Ne?
Im Schiffshebewerk Scharnebeck sind die Liftfahrten nach oben und dann zurück nach unten geschafft. Jürgen Wilke gleitet mit der Lüneburger Heide nun wieder Richtung Elbe zum Schlusspunkt der Rundfahrt. Wer mehr über den riesigen Schiffsfahrstuhl erfahren will, kann aber noch in Scharnebeck bleiben. Gästeführer Jörg Ahlfeld kennt noch einige interessante Details, so wie diesen.
Der Westtrog, mit dem ihr hoch und runter gefahren seid, wurde bis vor 2 Jahren, 5 Jahre lang saniert. Das bedeutet, es hat der Osttrog funktioniert. Jetzt ist der Westtrog in Betrieb und der Osttrog wird 4 Jahre lang saniert. Das heißt, wir können nicht verlässlich durchlassen. Wir haben gestern das Problem gehabt, der Trog blieb auf der Hälfte der Strecke stecken. Und dann hast du keine Ausweichmöglichkeit, weil wir sind mit dem Elbe-Seitenkanal die einzig schiffbare Verbindung zur bedeutendsten künstlichen Wasserstraße, nämlich zum Mittellandkanal. Wir haben keine andere Chance.
Schlappe 33 Millionen Euro hat allein die Sanierung des Westtrogs in den vergangenen Jahren gekostet. Wie Jörg Ahlfeld weiter ausführt, besteht das bald 50 Jahre alte Bauwerk genau genommen aus 2 getrennt arbeitenden Hebewerken.
Der Osttrog und der Westtrog, der sich dort hinten befindet. Beide Trogsysteme arbeiten nicht miteinander. Man könnte ja denken, der eine fährt hoch, der andere fährt runter. Wäre praktikabel und energiesparend. Aber ich habe euch von 9 Jahren Bauzeit berichtet. Dann wäre während einer 9-jährigen Bauzeit nicht ein einziges Schiff hier durchgekommen. Und da wir die einzige Wasserverbindung sind, hat man das zu der Zeit schon so gebaut, dass jeder Trog für sich alleine funktioniert.
Nur wenige stellen, so wie Jörg Ahlfeld, das Schiffshebewerk Scharnebeck Besuchern vor. Anders als in Niederfinow ist das niedersächsische Bauwerk kaum touristisch erschlossen. Umso wichtiger ist dem 62-Jährigen, er war früher auch mal eine Zeit lang selbst als Schiffsjunge unterwegs, seine Arbeit.
Ich habe ein Faible, ich mag Menschen und ich mag Menschen gerne was erklären. Und mir bringt jede Führung, egal wie viel Führung ich pro Tag habe, absolut Spaß.
Eine weitere Fahrstuhlfahrt entlang der insgesamt 250 tragenden Stahlseile ist abgeschlossen. Ein kleines Containerschiff mit 2-köpfiger Besatzung ist in Richtung Elbe unterwegs. Die Tore der 6.000 Tonnen schweren Badewanne öffnen sich vor ihm, kommentiert von Jörg Ahlfeld.
Die Ampel wartet noch, dass das auf grün geht. Die Matrosin muss jetzt noch nach vorne eilen und dort losmachen, weil der Schiffsführer immer sehr unbeweglich ist. Der hätte ja hier hinten losmachen können, aber die haben sehr viel sitzende Tätigkeit.
So ein paar kleine Witze gehören für Jörg Ahlfeld zu jeder Führung zwingend dazu. Und überhaupt, er will noch viele Jahrzehnte weitermachen. Der Grund? Der Bund will das schon wieder zu kleine Schiffshebewerk perspektivisch durch eine riesige Schleuse mit einer Innenkammer von mehr als 200 Metern ersetzen. Und Jörg Ahlfeld hat seine eigenen Gedanken dazu.
Prognostizierte Baukosten für dieses Werk liegen bei 725 Millionen Euro und bei 4 Milliarden werden wir landen. Aber es ist dringend notwendig, wenn man ernsthaft den Fortbestand der Binnenschifffahrt betreibt.
Nun hat Jörg Ahlfeld einen persönlichen Wunsch. Er will diese Schleuse Gästen zeigen. Die ersten könnten nach seiner Prognose in 30 Jahren kommen.
Und das erklärt, warum ich mit 92 noch Führung machen möchte. Im Jahr 2050 soll ungefähr das erste Schiff da durchfahren. Und ich rechne noch mit 10 Jahren weiter. Also ich werde mich körperlich und geistig so lange fit halten, dass ich dort eine Führung machen kann. Das ist mein Lebensziel.
Fast zeitgleich rund 100 Kilometer weiter nordwestlich an der Oste, einem Nebenfluss der Elbe. Eine eigenwillige Konstruktion lockt hier Technikfans an. Sie sehen zunächst zwei große, rund 38 Meter hohe Metalltürme an beiden Uferseiten stehen. Verbunden sind sie oben an den Spitzen mit einem brückenartigen Stahlgeflecht. An dessen Unterseite sind Schienen angebracht. Das Geflecht überspannt den kompletten Fluss. Darunter hängt wiederum eine Art großer Fährkorb, der besetzt mit Menschen, Fahrrädern und sogar Autos selbstständig über den Fluss hin und her pendelt. Dabei berührt dieser Fährkorb das Wasser gar nicht. Er schwebt sozusagen einige Zentimeter darüber durch die Luft. Ja, der gerade 1700 Einwohner zählende Ort Osten verfügt über eine aktive Schwebefähre. Eine von nur noch 8 weltweit. Der Fährmann heute heißt Karl-Heinz Brinkmann. Er kennt praktisch jede Schraube an seiner Schwebefähre. Davon gibt es viele und einige sind auch schon sehr alt.
Gebaut wurde sie 1909, um eben den Fluss gezeiten- und witterungsunabhängig überqueren zu können. Und damals gebaut von der Gemeinde Osten.
Die Schwebefähre war seinerzeit platzsparend und leistungsstark. Mit ihr und den entstehenden Verkehrsströmen zog der Wohlstand nach Osten. Karl-Heinz Brinkmann zeigt auf den heute etwas verschlafen wirkenden Ort und erinnert an die 1950er Jahre.
Hier war ein Kaufmann drin, gegenüber war ein Bäcker. Auf der anderen Seite hatten wir zwei Gastwirtschaften und die haben natürlich gut gelebt. Und auch die anderen Kaufleute im Dorf, wenn sich durch die Wagenschlange da durchquälte. Also Osten hat sehr gut von der Fähre gelebt.
Dabei war die Blütezeit für diese Technik Ende der 1950er Jahre schon wieder vorbei.
Es gab 20 Schwebefähren weltweit. Das war so ein Hype zwischen 1893 und 1916.
Doch letztlich setzte sich diese Form der Technik gegen klassische Fähren und auch größere Brückenbauwerke nicht durch. In Deutschland existiert noch eine zweite, bekanntere Schwebefähre, genauer im schleswig-holsteinischen Rendsburg. Sie überbrückt dort den Nord-Ostsee-Kanal. Seit längerem ist sie wegen technischer Defekte allerdings außer Betrieb gestellt. Und es gibt noch einen weiteren Unterschied zur Schwebefähre von Osten, sagt Karl-Heinz Brinkmann.
Rendsburg ist ähnlich gebaut wie unsere, aber das ist ja die Eisenbahnhochbrücke. Man kann sie ja nicht als Bauwerk, als Schwebefähre in dem Sinne bezeichnen. Das ist im Endeffekt ein Anhängsel der Eisenbahnhochbrücke.
Wenn die Schwebefähre von Rendsburg läuft, dann im Museumsbetrieb. Genau wie die Schwebefähre über die Oste, sagt der ehrenamtliche Fährmann heute. Er erzählt vom Ende des Regelbetriebs vor mehr als 5 Jahrzehnten.
Es war dann auch irgendwann nicht mehr zeitgemäß. Und unser letzter Tag war der 31. Mai 1974. Dann wurden wir nach 65 Betriebsjahren dann quasi in Rente geschickt.
Zeitgleich wurde eine Brücke in unmittelbarer Nähe freigegeben. Die Schwebefähre zwischen Osten und Hemmoor blieb aber quicklebendig. Trotz vieler Wirren und auch, wenn die Zeit der Schwebefähren eigentlich längst vorüber war. Heute ist für sie eine Fördergesellschaft verantwortlich. Karl-Heinz Brinkmann ist der Vorsitzende und die Konstruktion vor allem eine Touristenattraktion. Die nächsten Gäste kommen schon vorbei.
Wollt ihr mit?
Bei der 8-minütigen Überfahrt, das Ticket kostet 2,50 Euro, kommt es schnell zu einem Plausch. Die Münsterländerin Agnes Eggemeier ist voller Erwartungen.
Dann haben wir uns gedacht, dann gucken wir einfach mal zu, das müsste so ähnlich sein, haben wir uns gedacht, wie in Wuppertal. Ja, aber ist die Frage, muss man Angst haben?
Vor dem Fährmann müsst ihr Angst haben.
Vor dem Fährmann, ja.
Vor dem Fährmann müsst ihr Angst haben. Ja,
tatsächlich wird die Fähre ihrem Namen gerecht und schwebt fast geräuschlos übers Wasser. Und Fährmann Karl-Heinz Brinkmann ist weiter ganz in seinem Element.
Läuft. Die Lizenz zum Schweben haben sie.
Ja, das ist der Fahrschein.
Und wie ist das eigentlich mit Booten, die auf der Oste unterwegs sind? Wer hat dann Vorfahrt? Ganz klar die Schiffe. Allerdings müssen sie sich entsprechend bemerkbar machen. Das, sagt der 61-jährige Fährmann, sei aber nicht immer der Fall.
Wenn sie kein Signal geben, müssen wir davon ausgehen, dass sie nicht unterdurch wollen. Aber das ist wie im Straßenverkehr. Da fehlt ja auch oft die Blinkerflüssigkeit. Und hier wird dann auch oft nicht gehupt. Also müssen wir schon immer ein wachsames Auge haben. Ich kann nicht ausweichen, aber ich kann eine Notbremsung machen. Und dann steht hier aber keiner mehr.
Na. Passiert natürlich auch heute nicht. Butterweich legt die Schwebefähre an der anderen Uferseite an. Karl-Heinz Brinkmann hat noch ein Anliegen. Ein inzwischen gegründeter Weltverband der Schwebefähren setzt sich dafür ein, die seltenen Transportmittel als Weltkulturerbe der UNESCO anerkennen zu lassen. Ein aufwendiges Unterfangen.
Das sind dicke Bretter, die da gebohrt werden müssen. Und vor allen Dingen, es müssen ja alle Nationen zusammenarbeiten. Und gerade was so im Denkmalschutzbereich geht, sind die Briten dann doch sehr konservativ und sehr starr, sag ich mal.
Für die nächsten Jahre braucht die Schwebefähre Ostenhemmer selbst erst einmal neue ehrenamtliche Fährleute. Nur dann kann die Zukunft des Eiffelturms des Nordens, wie das Stahlbauwerk mit seinen vielen Nieten auch manchmal genannt wird, ganz praktisch gesichert werden. Karl-Heinz Brinkmann wünscht sich für die Zukunft seiner Schwebefähre vor allem eins.
Immer eine Handbreit Luft unter der Gondel. Ja, ganz einfach.
Wer den rührigen Fährmann erlebt hat, weiß, die Chancen dafür stehen gut. Die Schwebefähre ist nur noch im Museumsbetrieb unterwegs. Richtig Geld verdient wird hingegen noch einmal 70 Kilometer südwestlich im Seehafen Brake. Hier, kurz vor der Wesermündung bei Bremerhaven, steht der größte Getreidesilo Europas. Rund 550 Beschäftigte arbeiten im Seehafen drumherum, sowie Sabine Sander, Assistentin der Geschäftsleitung. Sie mag ihren Job und vor allem die tägliche Fahrt entlang der Weser dorthin. Unter anderem an Harrier Sand, der längsten Flussinsel Deutschlands, radelt Sabine Sander da vorbei.
Ich bin ja zugereist, bin seit knapp 8 Jahren hier in der Wesermarsch und ich habe einen wunderschönen, eigentlich den schönsten Arbeitsweg, den ich bisher in meinem Leben hatte. Der ist 11 Kilometer direkt am Weserdeich, 2 Kilometer davon sind innerhalb des Hafens und entlang der Weser, entlang des Deiches mit Schafen, Rindern, Pferden und Hasen, die da rumhoppeln, das ist sehr idyllisch und absolut sehenswert und traumhaft. Urlaub zur Arbeit und zurück.
Im Seehafen selbst geht es dann etwas anders zu. Hochseeschiffe, Güterzüge, große Laster und mittendrin ein 85 Meter hoher grauer Gütersilo aus Betonstein, fertiggestellt vor gut 10 Jahren. Der größte Europas. Sabine Sander zählt weitere Fakten der Superlative zum Silo auf.
Unsere größte Investition von 22,5 Millionen Euro. Darin lagern es knapp 48.000 Tonnen Getreide und Futtermittel und besteht auch aus einer Anlage, wo Lkw Tag und Nacht dann ihre Ware entnehmen können.
Ein Fahrstuhl bringt Sabine Sander jetzt hinauf zur Spitze. Überraschendes tut sich auf dem Dach des Gütersilos auf, als sich in der obersten Etage die Fahrstuhltür öffnet.
Hier ist ein schöner Konferenzbereich, wird gerne für Meetings, für Kundentermine genutzt und ist natürlich ein exklusiver Ausblick.
Auch der ehemalige Bundeskanzler Olaf Scholz habe schon von hier auf die Weser geblickt, erzählt sie. Warum aber braucht es überhaupt einen mehr als 80 Meter hohen Getreide- und Futtermittelsilo?
Man kann halt viel Fläche einsparen und auf Höhe gehen und da auch ein großes Volumen einlagern. Mit dieser Lagerung im Silo können wir gut und viel Masse an Schüttgütern lagern.
Allerdings braucht die Umwälzung große Energiemengen. Ein Grund, warum die Dächer praktisch aller Hallen im Seehafen Brake mit Solarmodulen ausgestattet sind. Wer sich das alles selbst aus der Nähe anschauen will, ist bei Kevin Karz richtig.
Ich arbeite seit 17 Jahren hier im Hafen und darf Ihnen zeigen, was wir hier so zu bieten haben.
Der Mit-30er bietet Führungen an. Bequem mit einem kleinen Bus chauffiert der Interessierte vorbei an den Riesensilos quer durch den Hafen. Dabei weist er an jeder Ecke auf neue Besonderheiten hin. Beispielsweise, wenn es um die riesigen Überseeschiffe geht. Mehrere davon liegen am Kai. Kevin Karz zeigt auf einen mehr als 200 Meter langen Frachter.
Wenn der voll beladen zu uns kommt, dann bringt er uns 60.000 Tonnen mit. Der hier, der hat jetzt nur 30.000 Tonnen mitgebracht aus Brasilien. Und zwar Sojaschrot. Das ist auch, geht mit ins Tierfutter.
Mit 2 langen Rohren, sogenannten Hebern, wird die Ware aus den Lagerräumen des Schiffs gesaugt. Direkt an Bord unterstützen wuselige Planierraupen.
Die werden mit dem Kran ins Schiff gesetzt und die schieben immer die Ware zum Rohr hin. Also das Rohr kommt gar nicht überall hin. So, und wenn diese beiden Heber auf Volllast laufen und die Ware perfekt mitspielt und alles, dann schaffen die bis zu 20.000 Tonnen am Tag. Das heißt, ein voll beladenes Schiff mit 60.000 Tonnen könnte in 3 Tagen fertig sein. Ist aber mehr so ein theoretischer Wert, also 4-5 Tage, das ist dann schon realistisch.
Metallbleche, jede Menge Schnittholz und andere Rohstoffe werden in Brake umgeschlagen. Von Schiffen in Hallen oder auf Güterwaggons, von Lkw in Silos oder andersherum. Und dann gibt es von hier auch noch jede Menge fertige Produkte, die hier über den Seeweg ankommen oder verschifft werden.
Ja, hier links der Windflügel, den wir da sehen, das entspricht der neuen Generation für Onshore-Anlagen, also das, was hier an Land aufgebaut wird. Früher, als wir Windflügel hier hatten, da waren die knapp 46 Meter lang und wogen so 12 Tonnen. Also die haben uns gewichtstechnisch auch gar nicht interessiert. Jetzt ist es anders, die haben sich fast verdoppelt. Wir reden über Flügellängen bis zu 96 Meter Länge und ein Gewicht von 40 bis 50 Tonnen. Also das ist schon enorm. Dafür haben wir jetzt einen Auflieger angeschafft, damit wir die Windflügel hier selber fahren können. und tatsächlich uns auch Gedanken machen können, wie wir hier in Zukunft einlagern werden, damit wir hier auch mit den Flügeln überhaupt noch fahren können.
Ordentlich Platz brauchen die Riesen, aber sie versprechen künftig ein wichtiges Geschäft für die Zukunft. Und deshalb will der Seehafen Brake auch noch weiter wachsen. Größer geht es aber auch schon jetzt in der Region. Genauer im Städtchen Papenburg, noch einmal 80 Kilometer weiter westlich, schon fast in Reichweite der niederländischen Grenze. Dort hat die traditionsreiche Meyerwerft ihren Sitz. Knapp 3000 Mitarbeiter bauen hier die größten Luxuskreuzfahrtschiffe der Welt. So wie die zuletzt in Dienst gestellte Disney Destiny. Sie ist 340 Meter lang und bietet Platz für 4100 Passagiere sowie eine 1600-köpfige Besatzung. Kostenpunkt mehr als 1 Milliarde Euro. Solch unglaubliche Zahlen gehören in Papenburg zum Alltag. Meyerwerft-Mitarbeiter Alfons Sinnigen verweist deshalb lieber auf eine Besonderheit des neuen Kreuzfahrtschiffs.
Disney ist die einzige Reederei, die zwei Schornsteine hat. Der vordere Schornstein ist ein Fake-Schornstein. Man kann das daran sehen, die Rutsche, die 200 Meter lange Rutsche, die geht durch den Schornstein durch und die kleine Rutsche, die gelbe, die startet im Schornstein. Also das wäre ja fatal Error, wenn wir eine Abgasanlage da oben hätten und Leute dann in eine Rutsche reinschicken. Ne? Und das ist aber ja nur die eine Geschichte. Da ist ja auch noch eine Luxus-Suite nach vorne mit eingebaut in dem Schornstein. Ne? Kann man an den Fensterscheiben vorne sehen. Also Disney hat immer was Besonderes. Disney, aus meiner persönlichen Sicht, auch die schönsten Schiffe, die wir bis jetzt gebaut haben.
Alfons Sinnigen muss es wissen. 25 Jahre arbeitete er bei der Papenburger Meyerwerft als Bauleiter. Und er ist stolz auf diese Zeit.
Man kennt das ja von NRW, wo die Familien da alle im Bergwerk gearbeitet haben. Und ähnliches ist ja hier in Papenburg genauso. Meyer ist ja, haben wir immer gesagt, ein Familienbetrieb aus zwei Ansichten. Einmal die Familie Meyer hat die Firma aufgebaut, in siebter Generation jetzt. Und auf der anderen Seite die Familien, die dadurch ernährt werden. Vater, Sohn, Bruder, Onkel, was weiß ich alles. Ne? Also das ist schon ein großer Stolz, ja, auf jeden Fall.
Heute zeigt Alfons Sinnigen Besuchern die Werkshallen auf dem Gelände. Die Meyerwerft ist inzwischen selbst eine Touristenattraktion. Fast 250.000 Menschen flanieren jährlich durch ein Geflecht von eigens geschaffenen Gästegängen. Von der Produktion sind sie nur durch Sichtscheiben entfernt. 7 verschiedene Hallen gibt es hier, mehr als einen halben Kilometer misst die längste. Dort im Baudock kann beim Montieren der Schiffsblöcke zugeschaut werden. Von Alfons Sinnigen gibt es Infos dazu.
Ja, Krananlagen sieht man hier jede Menge. Kran haben auch alle Namen. Die hat man irgendwann mal Vogelnamen, Bergadler gegeben. Den ganz großen Kaiseradler, unseren 800-Tonner. Da muss ich jetzt gucken, wo der jetzt steht, ob wir den sehen können. Steinkauz. Der hat sich irgendwo versteckt. Der ist wahrscheinlich ganz vorne in der Halle, dass man gar nicht ihn jetzt erkennen kann.
Ein Kran, der 800 Tonnen heben kann, unsichtbar in der Schiffshalle. Das beschreibt ganz gut die Dimensionen der Meyerwerft. Mehr als 50 Kreuzfahrtschiffe wurden hier in den vergangenen 5 Jahrzehnten gebaut. Dazu kommen zahlreiche Fähren, ausgestattet immer nach den Wünschen der Kunden. Alfons Sinnigen zeigt auf kleine, detailgetreue Modelle von Passagierfähren für Indonesien. Allein 36 davon hat die Meyerwerft gefertigt.
Indonesien ist ja bekanntlich ein Land mit Zehntausenden von Inseln. Die müssen versorgt werden. Und somit durften wir diese Passagierfähren bauen. Die darf man sich unter keinen Umständen auch nur annähernd so vorstellen wie ein Kreuzfahrtschiff. Das waren Fähren, die zur Versorgung da waren. Man sieht ja vorne die Krananlagen auf der Back. Das Interessante an diesen Fähren war, innerhalb der Fähre ist eine Moschee eingebaut. Die Leute sind ja fast alles Muslime, müssen also zweimal am Tag ihr Gebet nach Osten ausrichten. So kann der Captain aber nicht immer nach Osten fahren, wenn Gebetszeit ist. Also was haben wir gemacht? Die Moschee zu bauen, war nicht das Grundstück. Aber wir haben sie so gebaut, dass man sie jederzeit nach Osten ausrichten kann. Der Kapitän kann seine Wege fahren und die Leute können ihr Gebet machen. Ne?
Kundenwünsche umsetzen, mit der Zeit gehen, das seien Erfolgsrezepte der Meyerwerft. Schon jetzt werde hier intensiv auch an der klimafreundlichen Zukunft der Schifffahrt gearbeitet.
Die Vorschriften werden immer enger und da kann man nur mit Innovation mithalten. Ansonsten werden wir genau wie in der Automobilindustrie irgendwann rechts von den Asiaten überholt. Dass die dabei sind, wissen wir ja auch. Die sind noch nicht im westlichen Markt, aber Kreuzfahrtschiffe bauen die auch schon für den eigenen Markt und die Südkoreaner genauso.
Zumindest für die nächsten Jahre sieht es für den Kreuzfahrtschiffbau und der Meyerwerft gut aus, weiß Alfons Sinnigen. Er macht sich trotzdem seine Gedanken.
Also ich würde mir wünschen, dass die Werft weiter bestehen bleibt, dass wir weiterhin Aufträge haben und vor allen Dingen, dass die Leute, die hier wohnen, da auch dann beteiligt sind und dass dann wirklich auch für Papenburg da was bei überbleibt. Ne?
Am Ende muss sich das Wirtschaftsunternehmen Meyer Werft eben auch rechnen. Das gilt für Papenburgs Kreuzfahrtschiffe im Übrigen genauso wie für die Getreidesilos im Seehafen Brake. Sie alle haben mit dem Scharnebecker Schiffshebewerk und der Schwebefähre von Osten eines gemeinsam. Sie sind Beispiele für großartige Ingenieurskunst, Eben technische Wunderwerke Norddeutschlands.
Michel Nowak war unterwegs im Norden Deutschlands. Wenn Sie etwas verpasst haben, dann finden Sie alle Folgen auch in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Tina Witte und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, gute Reise für Sie. Machen Sie es gut.
RBB 24 Inforadio Podcast.